Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst. Mein Name ist Katja und dass einer meiner Schwerpunkte Essstörungen sind, wisst ihr ja bereits, aber ich habe auch noch einen zweiten Schwerpunkt und das sind Themen rund um Identität und LGBTIQ, wobei ich auch in meiner Arbeit beispielsweise Transpersonen während ihres Transitionsprozesses begleite. Und kürzlich habe ich einen Vortrag zum Thema LGBTIQ und Essstörungen gehalten und auf Wunsch mancher ZuhörerInnen habe ich das Thema für den Podcast danach aufgegriffen. Und heute geht es also um die psychische Gesundheit von Personen aus der Community mit Fokus auf Essstörungen. Denn es gibt durchaus recht viele Menschen, die davon betroffen sind. Sie kämpfen leider oft im Stillen und genau deshalb sprechen wir heute darüber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich zurückblicke, wie ich zu diesem Schwerpunkt gekommen bin, dann war das jetzt nicht wirklich so ein bewusster Plan, sondern es hat sich eigentlich aus der Praxis heraus entwickelt. Weil im Laufe meiner Tätigkeit ist mir schon aufgefallen, dass mir in der Arbeit immer wieder Menschen begegnen, die neben einer Essstörung auch Themen aus dem LGBTIQ+-Spektrum mitbringen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch in Teambesprechungen oder auch Supervisionen oft den Eindruck, dass diese Themen bei anderen kaum eine Rolle spielen oder zumindest selten auch aktiv angesprochen werden. Und das hat mich, muss ich sagen, zunächst schon sehr irritiert, weil mit der Zeit wurde mir halt schon klar, dass diese Aspekte in vielen Kontexten vielleicht ja auch gar nicht erst zur Sprache kommen. Und häufig wird nicht danach gefragt oder es bestehen Unsicherheiten im Umgang damit. Und meine eigene Hypothese ist, dass hier einfach vielleicht auch Berührungsängste eine Rolle spielen könnten und dass das Thema schlichtweg zu wenig mitgedacht wird. Und wenn wir uns nun die gesundheitliche Situation von LGBTIQ+-Personen anschauen, dann zeigt sich, dass es lange Zeit nur wenig systematische Daten dazu gab. Und erst in den letzten Jahren hat sich diese Datenlage dann auch verbessert. Und eine große Studie des Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2022 sowie der darauffolgende Gesundheitsbericht dann lieferten erstmals eigentlich eine breitere Grundlage. Und diese Daten habe ich mir genauer angeschaut und sie zeigen doch recht deutlich, dass LGBTIQ+-Personen ihren Gesundheitszustand insgesamt schlechter einschätzen als die durchschnittliche Bevölkerung. Und besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied bei jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Wenn man die LGBTIQ+-Community differenzierter betrachtet, wird auch schnell klar, dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Also je nach Geschlechtsidentität zeigen sich deutliche Unterschiede zum Beispiel. Cis-Personen, also Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen, bewerten ihre Gesundheit deutlich häufiger als gut oder sehr gut, während nur ein kleinerer Anteil sie als schlecht einschätzt. Bei intergeschlechtlichen Personen liegt ein größerer Teil im mittleren Bereich. Und besonders auffällig sind Personen, die sich als transident oder nicht binär bezeichnen und hier bewerten weniger als die Hälfte ihre Gesundheit als gut, während ein vergleichsweise hoher Anteil die eigene Gesundheit als schlecht erlebt. Auch im Hinblick auf die sexuelle Orientierung zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Also zum Beispiel lesbische oder schwule Personen, also homosexuelle Personen, schätzen ihre Gesundheit häufiger als gut ein, während bi, pansexuelle oder Menschen, die sich als queer bezeichnen oder zuordnen, ihre Gesundheit schlechter betiteln und sich schlechter fühlen. Ein Aspekt, der dabei mir vor allem immer wieder aufgefallen ist, auch in meiner Arbeit, ist die Situation von bisexuellen Personen, auch wenn die Studie dazu jetzt keine eindeutigen Erklärungen geliefert hat, also ich konnte sie zumindest nicht rauslesen, zeigt sich in der Praxis, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und beziehungsweise auch der Austausch in der Community mit verschiedensten Menschen, dass bisexuelle Personen häufig sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch innerhalb der Community Diskriminierung erleben. Und Sätze, die ich gehört habe, beziehungsweise Dinge, die mir gesagt wurden, sind zum Beispiel, ich werde nicht ernst genommen oder ich habe schon die Aufforderung bekommen, mich doch zu entscheiden oder dass ja einfach so gewisse Vorannahmen vorherrschend sind oder auch Unsicherheiten gegenüber Personen, die sich als bisexuell bezeichnen, im Sinne von, naja, wenn es dann ernst wird, wird die sich sicher oder der sich sicher fürs gegensätzliche Geschlecht entscheiden und den einfacheren Weg gehen. Und das kann zu einer zusätzlichen Belastung führen. Dabei handelt es sich jetzt aber wirklich um eine persönliche Wahrnehmung und nicht um ein Studienergebnis, das ich gefunden habe. Und wenn man diese Unterschiede aber in einen größeren Kontext wieder einordnet, wird deutlich, dass sie sich, also die Unterschiede, vor allem durch strukturelle, aber auch soziale Belastungen erklären lassen. LGBTIQ-Personen sind häufiger mit Diskriminierung oder auch Ausgrenzung, rechtlichen Unsicherheiten oder rechtlichen Einschränkungen, eingeschränkter gesellschaftlicher Teilhabe sowie auch Mobbing oder auch mit Gewalt konfrontiert. Und all diese Erfahrungen wirken sich sowohl auf die psychische Gesundheit aus, als auch auf die körperliche. Was ist also die Folge daraus? Häufig zeigen sich bei Betroffenen erhöhter Stress, eine geringere Selbstakzeptanz, aber es wurde auch ganz oft genannt Gefühle von Einsamkeit und Isoliertsein. Und daraus ergibt sich dann wieder in weiterer Folge ein insgesamt erhöhtes Risiko für eben psychische und körperliche Erkrankungen sowie auch für gesundheitsschädliche Bewältigungsstrategien. Und besonders deutlich wird das dann in höheren Raten, die man dann eben aus so Studien rauslesen kann, an Depressionen, an Angststörungen, Suizidgedanken und auch an Essstörungen. Und was ich in meiner Recherche auch herausfinden konnte, ist, dass diese Ergebnisse jetzt kein rein österreichisches Phänomen sind. Studien, ich habe auch Studien rausgesucht aus Deutschland und der Schweiz und die kommen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Auch dort zeigt sich, dass LGBTIQ-Personen häufiger psychische Belastungen erleben und ihren Gesundheitszustand schlechter einschätzen. Wichtig ist aber dabei, die Studien sind methodisch unterschiedlich aufgebaut gewesen und nicht jetzt direkt vergleichbar, aber die grundlegende Tendenz war konsistent und das fand ich sehr spannend. Und so ein zentrales Muster, das sich daraus ableiten lässt, ist folgendes. Nicht die Identität selbst ist das Risiko für die Personen, sondern die Bedingungen, unter denen sie gelebt wird. Ja, das heißt, ein ganz besonders relevanter Faktor sind eben Diskriminierungserfahrungen und Gewalterfahrungen. Und in Österreich haben in dieser Studie 89% der befragten Personen in mindestens einem Lebensbereich bereits Diskriminierung erlebt. Und das reicht von subtilen Formen der Ausgrenzung bis zu offenen Angriffen und Gewalterfahrungen. Und auch ein ganz, ganz großer Punkt ist Cybermobbing. Cybermobbing spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und unter Cybermobbing versteht man das absichtliche oder das wiederholte Beleidigen einer Person oder auch das Bedrohen oder das Bloßstellen einer Person über digitale Medien, also über Social Media. Und so gut und toll das Internet auch ist, es birgt halt einfach auch Gefahren, weil ein großes Problem am Internet ist, dass sich Inhalte dort extrem schnell verbreiten lassen und vor allem sind sie auch, wenn mal was draußen ist, ist es draußen und es lässt sich nur sehr schwer wieder entfernen. Und dadurch erreicht diese Form des Mobbings eine sehr große Reichweite, also ein besonders breites Publikum. Und im Internet sind dann die Opfer diesen Attacken eigentlich auch, und das darf man nicht vergessen, rund um die Uhr ausgeliefert. Ja, 24/7, egal wo man sich gerade befindet. Und das heißt, man kann das irgendwie auch nicht stoppen. Es ist nicht, ich bin in der Schule, werde dort von einer Person oder einer Gruppe gemobbt. Ich kann nach Hause gehen und bin dann mal in meinem sicheren Rahmen. Sondern Cybermobbing ist so allgegenwärtig. Und ein weiterer wichtiger Aspekt in dem Punkt ist, dass auch TäterInnen ziemlich anonym oder anonym agieren können und wodurch die Hemmschwelle bei ganz vielen Menschen sinkt und die Angriffe dann dadurch, finde ich persönlich, oft ganz besonders heftig ausfallen. Also wenn Menschen sich geschützt fühlen, dass man eh nicht draufkommt, wer sie sind, trauen sich viele plötzlich ganz schlimme Dinge zu sagen. Und das macht was mit einem Menschen. Also das geht an niemandem spurlos vorbei. Diskriminierung oder Ausgrenzung und Mobbing, das ist so viel mehr. Also das ist nicht nur im sozialen Umfeld, das findet nicht nur im sozialen Umfeld statt, sondern auch in Institutionen, die eigentlich Schutz bieten sollten, wie beispielsweise das Gesundheitswesen. Und viele Betroffene berichten auch, dass es da einfach oft nicht mal wirklich böse gemeint, aber eine mangelnde Sensibilität gibt oder, und das ist, glaube ich, öfters noch das größere Problem, unzureichendes Wissen seitens des Fachpersonals. Es ist einfach manchmal zu wenig Wissen da und dann können die natürlich auch gar nicht so gut oder adäquat auf die Situation eingehen und das löst halt auch beim Gegenüber wiederum ganz viel Unsicherheit aus. Wie gesagt, ich glaube ganz oft, und das haben mir viele auch schon berichtet, ist das gar nicht böse gemeint, dessen sind sie sich oft auch bewusst, aber es hinterlässt trotzdem ein ungutes Gefühl, eine Unsicherheit, ein Unwohlsein, ein ja, manchmal auch nicht gesehen fühlen, nicht verstanden fühlen und das stärkt jetzt oft nicht das Vertrauen in das Gesundheitswesen. Das heißt, eine Folge davon ist immer wieder, dass Gesundheitsangebote wie beispielsweise Kontrolluntersuchungen dann einfach weniger in Anspruch genommen werden. Und regelmäßige Gesundheitschecks sind aber einfach sehr wichtig. So Gesundheitschecks oder so ja, Gesundheitskontrollen helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Und dadurch können halt Risiken, wie wir eh wissen, minimiert werden und im besten Fall die Lebensqualität halt auch gesichert werden. Durch Vorsorgeuntersuchungen ist halt eine Früherkennung von Krankheiten möglich. Dafür brauchen wir diese Vorsorgeuntersuchungen. Traue ich mich aber nicht hinzugehen, weil ich Angst habe davor, diskriminiert zu werden oder problematischen Kommentaren ausgesetzt zu sein oder weil ich Angst habe, davor nicht ernst genommen zu werden, dann schwindet die Möglichkeit der Früherkennung von Krankheiten. Und das ist ein Problem. Das heißt, diese Konsequenzen von Diskriminierung sind sehr weitreichend. Es vermindert das Selbstwertgefühl, es erhöht Ängste, es fördert oft depressive Symptomatiken, teilweise auch ein vermehrter Substanzkonsum und eben die Vermeidung von Hilfe. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch das so entwickelt. Das heißt nur, dass man herausgefunden hat, dass Diskriminierungserfahrungen all diese Aspekte, also die Verletzlichkeit in all diesen Aspekten erhöht. Zwischenfazit. Ja? LGBTIQ+-Personen erleben einfach im Vergleich zur Gesamtbevölkerung häufiger Diskriminierung, häufiger Ausgrenzung und auch strukturelle Barrieren. Sowohl im sozialen Umfeld als auch im Gesundheitswesen oder in anderen Bereichen des Lebens. Und diese Belastungen wirken sich direkt auf die psychische Gesundheit aus und direkt auf die körperliche Gesundheit aus und erhöhen das Risiko für Stress, für Angst, für Depressionen, für gesundheitsschädliche Bewältigungsstrategien, für erhöhten Substanzkonsum und so weiter und so fort. Und entscheidend ist eben, wie vorher auch mal gesagt, nicht mein Sein an sich, also meine sexuelle Orientierung oder meine Geschlechtsidentität führt zum Problem, sondern die Bedingungen, unter denen die Menschen leben. Und wenn man all diese Aspekte zusammenführt, wird deutlich, dass LGBTIQ-Jugendliche, wenn wir da jetzt mal noch auf diesen jüngeren Bereich, also jüngere Menschen eingehen, zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sind, neben all dem, was die Pubertät generell schon so mit sich bringt. Und genau in diesem Kontext spielen psychische Erkrankungen und insbesondere Essstörungen eine wichtige Rolle, weil, wie ich das schon gefühlt 100.000 Mal gesagt habe, Essstörungen sind nie isoliert. Es ist wirklich, wirklich oft einfach eine Reaktion auf ein ganz komplexes Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren. Inneren Faktoren, äußeren Faktoren. Und jetzt haben wir äußere Faktoren schon ein bisschen angeschaut, eben verschiedenste Formen und Möglichkeiten, wie ein Mensch auch diskriminiert werden kann, von außen quasi Belastungsfaktoren zukommen. Und jetzt schauen wir mal nach innen. Ja, was spielt sich im Inneren eines Menschen ab? Und ein wichtiger Prozess in diesem Zusammenhang ist das innere Coming Out. Damit ist der Moment gemeint, in dem sich eine Person ihrer eigenen Identität bewusst wird. Sei es die sexuelle Orientierung, sei es eine Form der Geschlechtsidentität, was auch immer. Dieser Prozess ist sehr oft mit Gefühlen der Unsicherheit verbunden, mit Gefühlen von Angst verbunden und manchmal löst es auch starke innere Konflikte aus. Da beginnt oft schon die Angst vor dem Außen, nämlich davor, was das Umfeld sagen wird, wie das Umfeld reagieren wird. Und je nachdem, ja, je nach kultureller oder religiöser oder politischer Zugehörigkeit, kann das enorm viel Angst auslösen oder manchmal auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, je nachdem, wie offen, tolerant oder okay Dinge im Außen erlebt werden. Und wie gesagt, je nachdem kann die Angst auch wirklich rational eine sein, die berechtigt ist. Sprich, es handelt sich sicher nicht immer bei jedem, aber immer wieder auch um eine sehr reale, nicht irrationale Angst vor negativen Reaktionen. Und viele Menschen, Jugendliche, auch junge Erwachsene, Erwachsene, stellen sich dann oft die Frage, ob ihre Gefühle normal sind oder ob sie damit auf Ablehnung stoßen werden. Und wenn davon ausgegangen wird, ich werde sehr viel Ablehnung kriegen, versuchen viele mal ihre Gefühle in einem ersten Schritt zu unterdrücken. Manche beginnen auch ein Doppelleben zu führen, um einfach gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Das heißt, es wird den Personen meist bewusst, dass sie sich in einem oder mehreren Aspekten nicht zur Mehrheitsgesellschaft zählen können, was wiederum bedeutet, dass sie mit der Erkenntnis Teil einer Minderheit konfrontiert sind. Und an diesem Punkt möchte ich auch erklären, was Minderheitenstress ist. Menschen, die zu einer Minderheit gehören, sind dem sogenannten Minderheitenstress ausgesetzt. Nicht nur LGBTIQ+-Personen, sondern auch andere Minderheiten. Minderheitenstress ist die zusätzliche psychische Belastung, die Menschen erfahren, weil sie einer gesellschaftlichen, stigmatisierten oder marginalisierten Gruppe angehören. Das heißt, es beschreibt die chronische Belastung, die über den normalen Stress, den Menschen erleben, hinausgeht. Und da gibt es verschiedene Arten von Minderheitenstress. Es gibt sogenannte externe Stressoren, also, was ich vorher gesagt habe, direkte Diskriminierung, Gewalterfahrung, Mikroaggressionen oder auch gesetzliche Benachteiligungen. Dann gibt es, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein erwarteter Stress. Das heißt, die ständige Angst vor Ablehnung oder vor Diskriminierung, bevor sie passiert ist. Eine Art Erwartungsangst, die zu einer erhöhten Wachsamkeit führt. Wir nennen das auch Hypervigilanz, eine erhöhte Wachsamkeit. Und dann kommt es oft zu einer Selbstzensur, ja, man zieht sich zurück, sozialer Rückzug, Isolation und so weiter. Und dann der dritte Punkt ist der internalisierte Stress, der verinnerlichte Stress. Übernommene gesellschaftliche Vorurteile und negative Einstellungen gegenüber der eigenen Identität. Wie beispielsweise nennt man das internalisierte Homophobie oder Transphobie. Ja, mittlerweile gibt es auch zahlreiche Studien, die besagen, dass Minderheitenstress zu Depressionen, Angststörungen, Schlafproblemen, erhöhtem Substanzgebrauch und Suizidalität beitragen kann. Und wie immer betrifft das nicht jeden, aber das Risiko dafür ist erhöht und die Belastung summiert sich über die Zeit und kann dann schon bei Menschen einfach zu einer starken Erschöpfung führen, zu sozialem Rückzug und auch zu Identitätskonflikten. Und wichtig ist, dass die psychischen Probleme eben auch hier nicht durch die Zugehörigkeit zur Minderheit selbst entscheiden, sondern durch eigentlich die feindliche Umwelt und die chronischen Belastungen, die dadurch entstehen. Und im Alltag zeigt sich Minderheitenstress durch ständige Wachsamkeit, eben diese Hypervigilanz, Angst vorm Outing, Erschöpfung nach sozialen Interaktionen oder das Verstecken von Teilen der eigenen Identität. Und das ist extrem anstrengend. Betroffene müssen dann oft ganz viel zusätzliche Energie aufwenden, um Diskriminierung einerseits dann auch auszuhalten, sollte es mal passieren, oder auch sich, also Energie, um sich ständig anzupassen. Und ein Verbergen von bestimmten Dingen kann kurzfristig auch schützen. Und manchmal ist es auch sehr sinnvoll, wenn die Gefahr im Außen tatsächlich viel zu groß ist. Langfristig jedoch führt das schon zu einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, eigentlich authentisch zu leben, also dem Wunsch, einfach sein zu dürfen, wie man ist, aber auch dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und vor allem dem Bedürfnis nach Sicherheit. Und wie wir aufwachsen, welche Werte, welche Normen uns vermittelt werden, in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, in der Gesellschaft, in der Kultur, in der man aufwächst, was als richtig oder falsch geht, hat Einfluss auf uns. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass zum Beispiel Homosexualität selbst als gar nicht so gut empfunden wird. Oder dass man sich denkt, ja, bei anderen ist mir das eh egal, solange es nicht mich betrifft. Und stellt euch mal vor, wie sich das anfühlen muss, wenn dann bemerkt wird, ich habe mich ins gleiche Geschlecht verliebt. Das kann dann ein echt schwieriger innerer Konflikt sein. Und das hat aber seinen Namen. Internalisierte Homo- und Transnegativität. Und dabei werden gesellschaftliche Vorurteile in das eigene Selbstbild übernommen. Gedanken wie, ich bin falsch oder mit mir stimmt etwas nicht, können sich dann verfestigen und das Selbstwert massiv beeinflussen. Und das ist ganz wichtig, in der Therapie auch aufzugreifen, weil es oft zu einer starken Selbstablehnung kommen kann, bis hin zu Selbsthass. Das muss in der Therapie mit berücksichtigt werden. Und ein weiterer zentraler Faktor ist der Körper. Gerade in der Pubertät verändert sich der Körper stark und wird zu einem wichtigen Bestandteil der Identitätsentwicklung. Und für LGBTIQ-Jugendliche kann dieser Prozess zusätzlich belastend sein, vor allem dann, wenn der Körper nicht zur eigenen Identität passt oder nicht den gesellschaftlichen Erwartungen oder das eigene Gefühl zum eigenen Körper nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Insbesondere bei Transpersonen kann beispielsweise das Essverhalten dann gezielt eingesetzt werden, um den Körper zu beeinflussen. Das passiert immer wieder, um bestimmte Geschlechtsmerkmale zu unterdrücken oder auch zu verändern. Ja, also das Essen wird in dem Punkt oder kann in dem Punkt instrumentalisiert werden, um einfach einen direkten Einfluss zu haben auf die körperliche Entwicklung. Auch eine große Rolle spielen fehlende soziale Kontakte oder fehlende soziale Unterstützung. Jugendliche, die wenig Rückhalt im Umfeld erleben, haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko, psychisch ein bisschen zu straucheln oder auch Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die nicht gesund sind. Und dann eben kommen kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Faktoren, die ebenfalls zu Wertekonflikten führen können, in denen sich eben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und das Bedürfnis nach Authentizität gegenüberstehen. Und meiner Erfahrung nach verstärken soziale Medien diese Dynamiken einfach nochmal zusätzlich, indem Social Media idealisierte Körperbilder und auch so normative Vorstellungen vermittelt, die kaum erreichbar sind. Und damit entsteht eigentlich, finde ich, mittlerweile wie so ein doppelter Anpassungsdruck. Total schwierig. Nochmal ein kleines Zwischenfazit, weil es sind so viele Informationen. Die inneren Prozesse, also vom inneren Coming Out über Minderheitenstress bis zu verinnerlichten Vorurteilen und Körperbildkonflikten, also diese inneren Prozesse erzeugen einen hohen emotionalen Druck. Und viele Betroffene erleben starke Gefühle von Angst und Unsicherheit, ganz viele Selbstzweifel, Angst vor Ablehnung und auch einen starken Wunsch, sich anzupassen oder auch manchmal unsichtbar zu sein. Und gleichzeitig fehlen oft unterstützende Bezugspersonen, während Social Media zusätzlich dann noch unrealistische Ideale einem Gefühl tagtäglich ins Gesicht drückt, ja, und das verstärkt das Ganze nochmal. Und diese Kombination aus inneren Konflikten und diesem äußeren Anpassungsdruck schafft dann ein Umfeld, in dem belastende Faktoren so stark werden, dass Menschen auf die Suche gehen, wie sie sich selbst irgendwie helfen können. Und das ist leider dann eben nicht immer ein gesunder Weg. Und ich finde, wenn man sich all das jetzt mal anschaut, vor diesem Hintergrund, finde ich schon, dass es verständlich wird, warum Essstörungen in diesem Kontext dann häufiger auftreten. Manchmal versuchen sich Menschen damit selbst nämlich einfach zu helfen, nicht bewusst, aber es erfüllt auch hier wieder mal eine Funktion. Essstörungen sind leider am Anfang vor allem sehr hilfreich, weil es hilft, Emotionen zu beruhigen. Es nimmt einem auch vor allem, wenn man ins Restriktive neigt, aber auch sonst Essstörungen, die den Tag so einnehmen, gedanklich und so weiter, nehmen einem die Libido, das heißt auch das Interesse überhaupt für Liebe, Sexualität spielt für viele dann auch kaum eine Rolle, was angenehm empfunden wird. Essstörungen können eben auch so ein Gefühl von Kontrolle vermitteln, innere Anspannungen reduzieren. Es nimmt den Tag so ein, es lenkt Gedanken. Man kommt dann gar nicht dazu, über andere Dinge nachzudenken. Es strukturiert den Alltag und unter Umständen kann es den Körper auch formen, dass er sich ein bisschen besser unter Anführungszeichen anfühlt, zumindest im ersten Moment, weil eben auch stark restriktives Essverhalten die Pubertät einfach aufhält. Also wenn der Körper irgendwann so unterernährt ist, funktioniert er einfach nicht mehr gescheit. Das heißt, die Pubertät, das Wachstum und so weiter wird ausgesetzt. Und je nachdem, wie alt eine Person ist, bleibt dadurch der Stimmbruch beispielsweise aus. Man wächst nicht mehr. Brustwachstum, Hoden, Peniswachstum, alles wird verlangsamt oder auch gestoppt. Und das kann im ersten Moment für Betroffene, je nachdem, was deren Thema ist, auch erleichternd sein. Auch wenn wir wissen, dass das langfristig für den Körper und für das Leben dieses Menschen sehr nachteilig ist, weil es natürlich eine schwere Erkrankung ist. Aber im ersten Moment kann es halt hilfreich sein. Und das ist das, wie so Essstörungen da gerne so andocken. Wenn man einfach ja diese Symptomatik anschaut, zeigt sich, dass Essstörungen eben auf mehreren Ebenen wirken. Essstörungen sind kognitiv, also gedanklich so präsent. Auf der Emotionsebene verändern sie viel, körperlich und sozial. Und sie betreffen halt den gesamten Lebensbereich. Und Essstörungen sind so eng auch mit dem Selbstwert verknüpft. Und wenn das eine als ganz schlimm empfunden wird, ist das manchmal die etwas weniger schlechte Lösung. Sowas denken sich Betroffene nicht rational in der Regel so, ah, das nehme ich mir jetzt her, um mir selbst damit zu helfen, sondern es ist ein schleichender Prozess, in dem man halt hineinrutscht und am Anfang einfach ein positives Feedback für sich so kriegt, bis man irgendwann halt an einem Punkt ist, wo die Krankheit so greift, dass man selbst nicht mehr so von alleine rauskommt. Und wie gesagt, oder wie ich eh auch schon öfters gesagt habe, Essstörungen sind oft einfach ein Versuch, mit all den Belastungen, die ein Mensch hat, umzugehen. Ob dann aber eine Person eine Essstörung entwickelt oder nicht, da spielen natürlich andere Dinge dann schon auch noch eine Rolle. Hat man ein LGBTIQ-Thema, weiß man einfach, dass mittlerweile die Verletzlichkeit dafür, die Vulnerabilität erhöht ist, das Risiko ist erhöht, aber es spielen meistens schon auch noch andere Dinge eine Rolle, wie vielleicht eine genetische Veranlagung, weil es vielleicht in der Familie auch schon mal Essstörungen gab beispielsweise. Andere traumatische Erfahrungen und so weiter. Also da gibt es andere Faktoren schon auch noch, die meistens dann noch mit hineinspielen. Aber ja, heute in dieser Folge geht es um diesen einen Aspekt, nämlich LGBTIQ. Der entscheidende Punkt ist daher, die erhöhte Prävalenz von Essstörungen bei LGBTIQ+-Jugendlichen ist nicht Ausdruck einer Eigenschaft dieser Gruppe, sondern eigentlich eher das Ergebnis der ganz spezifischen Lebensbedingungen. Wenn man das jetzt zusammenfasst, lässt sich sagen, LGBTIQ+-Personen haben im Durchschnitt einen schlechter eingeschätzten Gesundheitszustand, ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und sind zusätzlichen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Und Essstörungen können in diesem Kontext dann als Bewältigungsstrategie verstanden werden. Und wie gesagt, innerhalb der Community zeigen sich aber eben Unterschiede, besonders trans- und nicht-binäre Personen sind häufiger betroffen. Ein zentraler Grund dafür ist, dass eine höhere Sichtbarkeit da ist, während sexuelle Orientierungen oft eher unsichtbar bleiben oder unsichtbar bleiben können, leichter zu verstecken sind, ist es bei der Geschlechtsidentität anders. Das ist häufig sichtbarer. Und je sichtbarer eine Abweichung von der gesellschaftlichen Norm ist, desto höher ist in der Regel dann das Risiko für Diskriminierung. Ich hoffe, das war verständlich. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch einen Aspekt hervorheben, der in der Arbeit mit queeren Jugendlichen immer wieder eine große Rolle spielt, und zwar die Bedeutung von Sichtbarkeit und diesem Passing. Für viele trans- und nicht-binäre Jugendliche ist es nicht nur eine Frage des Wohlbefindens, sondern eben auch der Sicherheit, ob sie im Alltag als das Geschlecht gelesen werden, mit dem sie sich auch identifizieren. Und dieser Druck, eindeutig lesbar zu sein, kann so enorm sein und wirkt sich dann wiederum direkt auf das Körpererleben aus. Und gleichzeitig spielt auch dann Scham eine zentrale Rolle. Im Unterschied zur Schuld, die sich auf ein Verhalten bezieht, richtet sich Scham auf die eigene Person. Und wenn zentrale Aspekte der Identität abgewertet werden, sei es durch das Umfeld, durch eigene Vorurteile, die ich mir selbst gegenüber habe, kann sich Scham tief im eigenen Selbstbild auch nochmal verankern. Und häufig entsteht dadurch ein bedingter Selbstwert, der an äußere Kriterien wie Körper, Gewicht, Leistung, Aussehen und so weiter geknüpft ist. Und Essstörungen können hier kurzfristig eben die Entlastung bringen, langfristig jedoch stabilisiert sich ein ganz schrecklicher Teufelskreis und ist es einfach für, ja, die Menschen werden einfach krank. Essstörungen sind Krankheiten. Und hinzu kommt, dass eben gesellschaftliche Schönheitsideale auch innerhalb der LGBTIQ+-Community wirken. Sie sind oft geschlechtsspezifisch geprägt, können eben einen doppelten Anpassungsdruck erzeugen, denn Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft ist da einerseits etwas, dem man entsprechen möchte, gleichzeitig den Erwartungen oder den Normen innerhalb der eigenen Community. Und das ist oft dann so überfordernd, dass man nicht mehr weiß, was man eigentlich tun soll. Und auch eben das Hilfesystem spielt so eine zentrale Rolle, weil eben viele queere Jugendliche berichten, von heteronormativen, cisnormativen Strukturen im Gesundheitswesen. Das führt dazu, dass sich viele einfach nicht gesehen fühlen und dadurch leider eben Unterstützung weniger oder gar nicht erst in Anspruch genommen wird. Und ich finde, dass im Umgang mit den Menschen, egal in welchem Bereich man jetzt arbeitet, je nachdem, wer du bist und was du so in deinem Leben machst, egal ob man Leute kennt, ob das Leute aus der Familie sind, ob man selbst davon betroffen ist und vielleicht auch stolzer Teil der LGBTIQ-Community ist, was gut ist, was schön ist. Trotzdem ist es wichtig, den Mitmenschen vielleicht auch in Form von Mikrovalidierungen ein Signal zu geben von Verständnis, von Anerkennung, zu zeigen, ich sehe dich und ich nehme deine Erfahrung ernst. Und das kann manchmal für manche Personen so ein richtig heilsamer Moment sein. Es löst natürlich nicht die Probleme, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber Menschen, die damit dann gar nicht gerechnet haben, hören das und nehmen das wahr, dass sie gerade gesehen werden. Und es tut gut. Das waren jetzt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich da gesagt habe. Und wenn man all diese Faktoren nochmal zusammennimmt, verdeutlicht das, wie eng Identität, das Körperempfinden, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit miteinander verwoben sind. Diese Faktoren sind miteinander verwoben und warum Essstörungen gerade in diesem Kontext häufig eine Funktion übernehmen, die weit über das Essverhalten hinausgeht. Das Essverhalten ist nur das, was man oft im Vordergrund sieht, aber da geht es im Hintergrund oft eben um ganz andere Dinge. Was ich zur Präventionsarbeit mir gedacht habe, weil das wäre ja eigentlich wichtig, was man da alles tun könnte, da muss man wirklich auf mehreren Ebenen ansetzen. Ich finde, es wäre so wichtig, Fachpersonal in verschiedensten Bereichen zu sensibilisieren, strukturelle Barrieren abbauen, viel niedrigschwelligere Angebote, vor allem auch im ländlichen Bereich, mehr Begleitung in vulnerablen Phasen wie Coming Out oder Transitionsprozessen und so weiter. Entscheidend ist, finde ich dabei, dass Prävention nicht nur auf einer individuellen Ebene stattfindet, sondern vor allem eben auch auf einer strukturellen Ebene, dass es zu strukturellen Veränderungen kommt. Und für die praktische Arbeit lassen sich vielleicht so einige zentrale Prinzipien ableiten. Eine offene, wertfreie Haltung, bewusste Sprache, auch das Respektieren von Namen und Pronomen, sowie einfach eine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema und mit sich selbst, sowie auch, finde ich, das aktive Mitdenken von Diskriminierungserfahrungen. Wenn man das für sich mal so definiert und versucht zu leben, und man muss nicht perfekt sein, ja, ist schon sehr viel gewonnen. Es geht nämlich wirklich nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern darum, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem ein Gesehenwerden möglich ist. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Experiment, muss man natürlich nicht machen, aber vielleicht hat jemand von euch Lust und stellt sich jetzt einfach mal gedanklich vor, vielleicht mit der Person des gleichen Geschlechts Hand in Hand durchs Dorf, durch die Gemeinde, durch die Stadt zu gehen, also im öffentlichen Raum sich zu bewegen. Und dann mal vielleicht zu schauen, was löst das in mir aus? Habe ich das Bedürfnis, die Hand gleich wieder loszulassen? Würde ich mich vielleicht auch unwohl fühlen? Gibt es Orte, wo man sich sicherer fühlen würde und Orte, an denen man sich weniger sicher fühlen würde? Also einfach mal beobachten. Würde sich da was verändern? Sind plötzlich Dinge bemerkbar, an die man sonst gar nicht gedacht hat? Und ich finde, dieses Gedankenexperiment hilft vielleicht manchmal ein bisschen so eine andere Perspektive einzunehmen, um ein besseres Verständnis für die Lebensrealität von LGBTIQ-Personen zu entwickeln. Oder auch die Frage, in welchen Situationen oder in welchen Ländern müsstet ihr eure Identität verbergen, wenn ihr euch in eurem Geschlecht nicht wohlfühlen würdet? Was hätte das direkt für einen Einfluss auf euch, auf den nächsten Urlaub und so weiter? Und dann merkt man manchmal so, oh, okay, da kommen Gefühle vielleicht oder bemerkt man plötzlich Einschränkungen, die für einen halt, ja, die man nicht mitdenkt, weil es bei einem selbst halt nicht vorkommt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gerne teilen oder auch bewerten. Ich freue mich über jede Form der Unterstützung und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!